das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es war dreimal derselbe Grund, warum die Nummer 1 der AfD den Posten hinschmeißt. Die Partei ist zu radikal geworden. Heute zog Jörg Meuthen die Konsequenz aus dem enthemmten Kurs, wie er schrieb. Und er gibt nicht nur den Job als Vorsitzender auf, sondern verlässt gleich ganz die Partei. Vor ihm hatten schon AfD-Gründer Bernd Lucke und später Frauke Petri dieses Amt aufgegeben, weil aus der politischen Alternative zunehmend eine Partei geworden war, in der nicht nur rechtspopulistische, sondern rechtsextreme Worte die Agenda bestimmten. Woran übrigens auch Meuthen selbst nicht ganz unschuldig war. Doch die Wölfe, die er rief, haben ihn nun selbst gefressen.
6,5 Jahre war er Co-Chef der AfD. Heute tritt er nicht nur von diesem Amt zurück, er verlässt die AfD sogar ganz. Das bestätigt Jörg Meuthen in einem Exklusivinterview gegenüber NDR, WDR und ARD Hauptstadtstudio. Er räumt ein, den Machtkampf gegen rechtsextreme Teile seiner Partei verloren zu haben.
Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hochfrequent. Das ist nicht gesund. Ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge.
Und diese Rechtsextremisten haben in ihrer Partei weiter Sagen?
Jedenfalls haben sie einen Einfluss, der entschieden größer ist, als er sein dürfte.
Teile der Partei stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er sehe eine Zukunft für die AfD allenfalls als ostdeutsche Regionalpartei. Beobachter werfen Meuthen vor, den Rechtsextremisten nicht klar genug entgegengetreten zu sein.
Er hat die Herren auf der rechtsradikalen Seite erst gesellschaftsfähig gemacht, beziehungsweise in die Mitte der AfD geführt. Insofern hat er als Feigenblatt für die Rechten in der Partei einen guten Dienst erwiesen.
Während Meuthen seine neue Freiheit genießt, kommen die ehemaligen Parteikollegen zur Bundesvorstandssitzung zusammen. Ärgern sich über Meuthens Vorwurf, das Herz der Partei schlage sehr weit rechts.
Also mein Herz schlägt links, wo Jörg Meuthens Herz jetzt schlägt, weiß ich nicht. Das ist seine persönliche Entscheidung. Wie gesagt, ich finde es sehr schade, wir werden jetzt im Bundesvorstand die weiteren Schritte beraten. Ich denke, die letzten Tage und Wochen haben auch gezeigt, dass sich Jörg Meuthen doch ein Stück weit von der Partei entfernt hat und auch, dass auch die Partei nicht mehr vollumfänglich hinter ihm stand.
Meuthen will sein Mandat im EU-Parlament behalten, weiter politisch arbeiten. Zunächst aber droht ihm noch Ärger wegen seiner Affäre um illegale Parteispenden. Das EU-Parlament wird wohl zeitnah seine Immunität aufheben und damit den Weg für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn freimachen.
Tja, was ist von diesem Abgang zu halten, Martin Schmidt in unserem Hauptstadtstudio? Ist das jetzt eine Flucht nach vorn, weil er ohnehin keinen Einfluss mehr hat und zudem, wie wir es gerade auch noch mal gehört haben, auch noch Ärger wegen möglicher illegaler Parteispenden?
Ja, wir haben es gerade gehört, genau. Die Immunität, die wird wahrscheinlich sehr bald aufgehoben vom EU-Parlament. Da stehen ihm dann strafrechtliche Ermittlungen ins Haus und das würde ihm natürlich den Weg versperren für alles, was weiterkommen könnte in der AfD. Aber er hatte ja schon angekündigt, er will gar nicht mehr kandidieren für den AfD-Vorsitz. Er wollte nicht mehr kandidieren. Viel schwerer wiegt aber natürlich insgesamt, dass er den Machtkampf gegen die rechtsextremen Ostverbände in der Partei verloren hat. Das gesteht er ja auch selber ein. Er hatte sich mit ihnen angelegt, wohl auch um die drohende Verfassungsschutzbeobachtung der Gesamtpartei noch abzuwenden. Das wird aber nur noch schwer möglich sein. Das weiß auch Jörg Meuthen. Und so ist ein Versuch heute natürlich irgendwie auch ein Versuch, eben sich zu distanzieren, sich noch auf irgendeine Art reinzuwaschen. Aber es bleibt dabei. Jörg Meuthen hat sehr, sehr lange mit diesen Rechtsextremen zusammengearbeitet, hat sie etabliert, hat sich von ihnen die Macht sichern lassen. Und ist es nur sehr, sehr bedingt glaubhaft, dass er erst sehr spät bemerkt hat, wie rechts die eigentlich wirklich sind.
Hat er denn recht mit seinen Vorwürfen? Er sehe gar totalitäre Anklänge. Wird sich die AfD ohne Leute wie Meuthen noch mehr radikalisieren?
Diese Rechtsextremen, die gibt's in der Partei. Das sagt der Verfassungsschutz ja auch schon länger sehr klar. Die Ostlandesverbände werden schon beobachtet. Die Jugendorganisation der AfD wird beobachtet. Das Flügelnetzwerk, wo der Verfassungsschutz sagt, das gibt es immer noch, das wird auch beobachtet. Und der Verfassungsschutz will eben auch die gesamte Partei beobachten. Das darf er vielleicht auch ab Anfang März, wenn das Verwaltungsgericht in Köln darüber entscheidet. Also die Radikalen, die sind da. Die müssen jetzt auch gar nicht radikaler werden. es verschiebt sich schlicht immer mehr das Kräfteverhältnis, weil immer mehr von denen verschwinden oder sie immer weniger Einfluss haben in der Partei, von denen, die diese Rechtsextremen, die Radikalen überhaupt als Problem sehen. Insofern, da wird niemand groß radikaler, aber am Beispiel Meuthen zeigt sich, die mit den Rechtsextremen überhaupt ein Problem haben, die verlieren am Ende den Machtkampf. Die anderen setzen sich durch und bleiben.
Einschätzung von Martin Schmidt. Vielen Dank nach Berlin. Meuthens Austritt und Meuthens Schuld. Die Meinung von Katja Riedel vom Westdeutschen Rundfunk.
Einer hat heute beim Rücktritt von Jörg Meuthen sicher ganz genau mitgeschrieben. Der Verfassungsschutz. Der will die AfD schon lange als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen, wogegen die Partei klagt. Jetzt könnte die AfD sich den Gang vor Gericht allerdings fast sparen. Denn ab heute hat der Inlandsgeheimdienst einen unschlagbaren Kronzeugen. Den AfD-Chef, der eigenen Partei nach 6,5 Jahren an der Spitze ein verheerendes Zeugnis ausstellt. Das Herz schlage immer weiter rechts. Teile der Partei stünden nicht mehr auf dem Boden der Demokratie. Die ganze Partei, so Meuthen, habe etwas Sektenartiges. Und er sieht jetzt sogar nationalsozialistische Anklänge. Nur nichts davon ist neu. Und Meuthen hat sich selbst dieser Partei trotzdem als bürgerliches Feigenblatt zur Verfügung gestellt. Lange hat er an der Spitze einer Partei gestanden, in der die Radikalen längst nicht mehr nur der sogenannte Flügel sind, sondern fast schon der ganze Vogel. Die Radikalen in der Partei konnten sich immer mehr Raum nehmen und Meuthen hat ihnen wenig entgegengesetzt. Noch mehr. Meuthen selbst hat diesen Flügel nicht nur geduldet. Er hat dessen Kräfte lange selbst genutzt, um sich seiner Gegner zu entledigen. Erst als die Verfassungsschutzbeobachtung über der Partei schwebte, hat Meuthen sich gegen die Geister gewandt, die er selbst gerufen hat. Der Flügel hat ihm das nicht verziehen. Er hatte im eigenen Laden schon lange nicht mehr das Sagen. Mit Meuthen tritt der dritte Parteichef ab, der daran gescheitert ist, Grenzen zum Rechtsextremismus zu ziehen. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist für die Partei nun kaum mehr abzuwenden.
Die Meinung von Katja Riedel. Kommen wir zu einer anderen Partei im Deutschen Bundestag. Einer Partei, die, obwohl sie schon etliche Jahre auf dem Buckel hat, nun neu aufgemöbelt wird. Die Doppelspitze der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, sitzen jetzt auf der Regierungsbank, weswegen hier nun zwei neue Platz nehmen, die auch eine neue Rolle werden einnehmen müssen. Aus der Opposition heraus konnte man zuletzt herrlich gegen eine zu lasche Klimapolitik ledern. Doch nun, da die Grünen selbst in der Verantwortung stehen, müssen die beiden Neuen, die neue Chefin und der neue Chef, die morgen auf dem Parteitag gewählt werden, zwischen Kabinett und Basis vermitteln und fast schon therapeutische Fähigkeiten entwickeln. Nicole Kunert.
Alles soll grüner werden. Das ist Christian Bühning und seinen grünen Parteifreunden in Oberwesel wichtig. Sie setzen sich für die Verkehrswende ein. Zwar freuen sie sich, dass ihre Partei nun mitregiert, aber die Basis schaut auch besorgt nach Berlin. Es seien bisher zu viele Kompromisse.
Ich war enttäuscht, dass so einfache Themen wie das Tempolimit so schnell an die Seite gelegt wurden. Ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, aber es wäre ein schönes Symbol gewesen, dass jetzt tatsächlich eine neue Zeit anfängt.
Das Verkehrsministerium liegt nun bei der FDP. Für sie wäre es aber besser grün besetzt. Und auch wie die Ministerposten vergeben wurden, der Streit zwischen dem Linken und dem Realo-Lager, der aufflammte, sorgt für Unmut.
Ich hätte gerne den Herrn Hofreiter mit in der Regierung gesehen, auch wenn ich große Sympathien für den Cem Özdemir hege. Aber das war keine schöne Besetzungspolitik, so auf den ersten Blick.
Viele Themen belasten die Partei, die Pandemie, wie umgehen mit den steigenden Energiepreisen und der Ukraine-Konflikt.
Es geht natürlich um die Waffenlieferungen. Da ist natürlich das Thema der Grünen, dass eben keine Waffen geliefert werden in Krisen oder Kriegsgebiete. Und da gilt es jetzt, ja, das grüne Thema hochzuhalten. Natürlich ist das ein schwieriger Posten.
Ein schwieriger Posten vor allem für Annalena Baerbock. Jetzt Außenministerin, sie gibt ihren Job als Parteivorsitzende ab. Genauso Robert Habeck, nun Wirtschaft- und Klimaminister. Ihre letzte gemeinsame Rede als Parteivorsitzende.
Und jetzt ist hier so ein...
Alles leer.
Ja, so ein antiseptischer Abschied hier.
Eine Rede an die Partei irgendwo da draußen. Baerbock erklärt, die Realität ist kompliziert.
Zum Beispiel, dass eine Gaspipeline hochstrategisch ist und sicherheitspolitische Auswirkungen haben kann und wird. Und dass wir deswegen, wenn wir über Sicherheitspolitik sprechen, auch immer über Energie- und Klimapolitik reden müssen.
Habeck rechtfertigt die Ministerienvergabe.
Okay, es fehlt das Verkehrsministerium. Aber hey, wir haben 14,x%, nicht 25,x%. Da fehlt halt immer irgendetwas.
Und begründet das Auslaufen der KfW-Förderung für Gebäudesanierung.
Wie froh können wir sein, dass wir jetzt die Verantwortung haben? Es dauert ein bisschen, aber das nächste Programm wird sozialer ausgerichtet sein.
Als Nachfolger stehen nur zur Wahl Omid Nuripur, Außenpolitiker durch und durch, und Ricarda Lang, 28, Sozialpolitikerin, nicht vor Ort am Parteitag wegen einer Corona-Infektion. Ihre Kandidatur belastet die Corona-Bonuszahlungen auch an sie als Vize des Parteivorstands. 1.500 Euro, die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Es wäre natürlich schön, wenn das den Grünen erspart geblieben wäre. Aber ich finde 1.500 Euro jetzt auch kein K.O.-Kriterium für die Ricarda Lang.
Morgen sollen die neuen Parteivorsitzenden gewählt werden.
Und per Skype erreichen wir jetzt zu Hause eine der beiden Kandidierenden für den Parteivorsitz. Guten Abend, Frau Lang. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Guten Abend. Ich bin zum Glück bisher immer noch symptomfrei. Natürlich sehr traurig, dass ich den Parteitag von zu Hause aus mitverfolgen muss. Aber so geht es auch ganz vielen Delegierten, die nur digital mit dabei sind. Es geht ganz vielen Menschen in diesem Land, die gerade in Quarantäne sitzen. Da müssen wir jetzt zusammen durch.
Okay, dann kommen wir mal zu dem, was Ihnen bevorsteht, wenn Sie morgen gewählt werden sollten. Heute haben sich ja zwei Realos von der Parteispitze verabschiedet. Und ab morgen werden die Grünen wahrscheinlich wieder von einer Linken und einem Realo geführt und dann auch wieder so streitlustig, wie wir sie einst kannten?
Ich glaube, an der Stelle kann ich für mich und auch mit Nuripur, der ja auch kandidiert, sprechen, da wir gerade jeden Tag mehrmals telefonieren und dauerhaft im Austausch sind. Keiner von uns beiden kandidiert nur für einen Teil der Partei, sondern wir kandidieren beide als Parteivorsitzende für die ganze Partei, für Bündnis 90 Die Grünen. Das heißt, auch in Zukunft ist es unser Ziel, gerne mal zu streiten. Es wird bestimmt auch mal inhaltlich rucken, aber am Ende geschlossen aufzutreten, weil wir uns einig sind, dass wir unglaublich viel zu gewinnen haben, gerade als Grüne in dieser Regierung.
Aber die alten Flügelkämpfe sind ja eigentlich schon wieder aufgebrochen, als zum Beispiel der linke ehemalige Fraktionschef Anton Hofreiter leer ausging bei den Ministerposten.
Natürlich ist ein Moment, wo man mehr gute Köpfe als Ministerien zu verteilen hat, ein schwieriger Moment. Aber am Ende sind wir alle Profis und jetzt gerade erlebe ich, auch wenn ich auf den ersten Tag unseres Parteitags schaue, eine Partei, die gemeinsam nach vorne schaut, auf die Herausforderungen vom Ausbau der erneuerbaren Energien zum Einsatz gegen Kinderarmut und zur schwierigen Situation in der Ukraine. Ich glaube, die Realität und die Herausforderung der Realität schweißt dann am Ende doch zusammen.
Wenn man sich so reinhört in die Stimmung der Partei, dann sind jetzt schon ziemlich viele genervt, dass im Koalitionsvertrag schon zu viele Kompromisse zulasten der grünen Ziele, vor allem beim Klimaschutz, gemacht wurden. Sie müssen hinnehmen, dass sich außer in solch Ländern wie Nordkorea oder Somalia nur noch wir kein Tempolimit leisten.
Erstmal ist ein Koalitionsvertrag ja per Natur genau das, ein großer Kompromiss. Ich glaube, es wird wichtig sein für die Partei, in Zukunft ehrlich zu kommunizieren, klar zu sagen, was wir erreicht haben, was wir aber auch nicht erreicht haben und wo wir weiter dranbleiben. Ich finde zum Beispiel nach wie vor, dass ein Tempolimit richtig ist, aus Verkehrssicherheitsgründen und für den Klimaschutz. Aber eine Sache finde ich ganz spannend an dieser Debatte. Ich werde gerade viel gefragt, wie schlimm ist es denn mit den Kompromissen? Wie schwierig ist das für die Grünen? Und klar liegen harte Jahre vor uns, aber weil wir jetzt die Chance haben, das, was wir in den letzten 16 Jahren in Oppositionsanträgen gefordert haben und auf Parteitagsreden erzählt haben, das ganz konkret in die Realität umzusetzen, das ist doch eine riesige Chance. Und wenn wir es nicht machen würden, dann wäre davon keine Tonne CO2 eingespart, kein Cent mehr bei alleinerziehenden Müttern mit wenig Geld. Das heißt, es geht darum, die Wirklichkeit zu gestalten. Dafür bin ich gerne bereit, hart zu arbeiten.
Sie haben gerade die alleinerziehende Mutter schon angesprochen. Ihnen ist die Sozialpolitik sehr wichtig. Sie sind nämlich selbst bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die auch schauen musste, wie sie über die Runden kommt. Aber gerade Menschen mit weniger Geld fürchten sich teilweise vor zu teurem Klimaschutz und sind beispielsweise auf ihren alten Benziner angewiesen. Wie wollen Sie diese Leute gewinnen?
Ich glaube, erstmal müssen wir sehen, dass kein Klimaschutz immer teurer ist als Klimaschutz. Und zwar nicht nur ganz allgemein im volkswirtschaftlichen Sinne, sondern auch ganz konkret für die Menschen, die wenig Geld haben. Denn die Klimakrise ist auch eine soziale Krise und trifft die als erstes, wenn wir an überhitzte Städte oder an die Situation im Ahrtal im letzten Jahr nach den Überflutungen denken, trifft sie die am härtesten, die eh schon am wenigsten haben. Das heißt, Klimaschutz ist ein soziales Anliegen. Und gleichzeitig kann Klimapolitik, gute Sozialpolitik nicht ersetzen. Wir brauchen soziales Sicherheitsversprechen vom Mindestlohn über 12 Euro bis zur Kindergrundsicherung, wo wir sagen, wir bringen euch mit Würde, Sicherheit und Selbstbestimmung durch diese große Transformation, die wir ja alle gemeinsam vor uns haben.
Also werden die Grünen unter ihrer Führung jetzt nicht mehr die Partei der Betuchten und Gebildeten?
Das waren wir schon länger nicht mehr. Ich war ja selbst mit dabei in den Koalitionsverhandlungen, in Sondierungen. Das heißt, ich weiß ganz genau, dass es wir Grüne waren, die dafür gesorgt haben, dass mit der Kindergrundsicherung jetzt ein Projekt im Koalitionsvertrag steht, mit dem Millionen von Kindern aus der Armut geholt werden. Und ich weiß auch, dass es wir Grüne waren, auch wenn wir uns an der Stelle leider nicht durchsetzen konnten, die sich für höhere Regelsätze bei Hartz IV eingesetzt haben. Die Grünen sind eine soziale Partei und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich ab morgen als Partei Vorsitzende dazu beitragen dürfte, dass das noch mehr wahrgenommen wird.
Frau Lang, Sie starten nicht ganz makellos in Ihre neue Position, denn auch gegen Sie ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Untreue, weil sich der gesamte Bundesvorstand 2020 einen Corona-Bonus von 1.500 Euro genehmigt hatte. Wir wissen, Sie haben das Geld längst zurückgezahlt, aber natürlich bleibt da so ein unangenehmer Nachgeschmack, oder?
Politisch wurde dieser Sachverhalt im letzten Jahr ja schon breit diskutiert und ich würde auch sagen, dass wir den politischen Preis dafür im letzten Wahlkampf gezahlt haben. Wie Sie sagen, wurde das Geld bereits zurückgezahlt. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir als Partei überlegen, wie können wir daraus lernen und solche Verfahren in Zukunft besser regeln. Das ist auf jeden Fall eine Verantwortung, die der neue Bundesvorstand übernehmen wird.
Sie könnten vielleicht was daraus lernen, wie der Umgang sein sollte. Wir erinnern uns ja noch an den vergurkten Wahlkampf und die zu spät gemeldeten Nebeneinkünfte von Annalena Baerbock. Und hier haben die Grünen wieder die Chance verpasst, einen Vorwurf durch transparente Kommunikation selbst auszuräumen. Stattdessen wurde das ausgesessen und erst reagiert, als es nicht mehr anders ging.
Ich glaube, es ist verständlich, dass man sich zu laufenden Verfahren so wenig wie möglich äußert. Aber was Sie angesprochen haben, natürlich stehen wir vor der Herausforderung, diesen Wahlkampf aufzuarbeiten. Nicht im Sinne von einer Schuldzuweisung und auch nicht mit einem negativen Blick nach hinten. Denn dass wir das beste Wahlergebnis unserer Geschichte rausgeholt haben, das ermöglicht uns jetzt ganz viel in der Regierung von dem Klimaschutz-Sofortprogramm zu dem Aufschlag für eine naturschonende Landwirtschaft. Aber wenn wir den Anspruch beim nächsten Mal wieder beim Kanzleramt mitsprechen zu können, wenn wir den erfüllen wollen, müssen wir auch schauen, wo können wir noch besser werden. Das ist bestimmt eine Frage von Fehlerkommunikation. Das sind aber, glaube ich, vor allem auch noch mal sehr viel eigentlich kompliziertere strategische Fragen, zum Beispiel, wie wir Menschen im ländlichen Raum noch besser ansprechen können.
Rechnen Sie wegen dieser Geschichte morgen mit einem bisschen gedämpfteren Ergebnis bei der Wahl?
Ich mache den Mitgliedern ein inhaltliches Angebot. Mein Angebot ist das, mitzuwirken dabei, dass wir als Partei diese riesigen Aufgabe, dieses Industrieland klimaneutral umzubauen und das sozial gerecht zu machen, dass wir dem gerecht werden. Und dann entscheiden die Mitglieder, ob sie dieses Angebot annehmen wollen. Ich würde mich natürlich über Vertrauen sehr freuen.
Ricarda Lang, danke Ihnen sehr für das Gespräch und weiter gute Besserung.
Vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch.
Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt wegen einer etwas unsicheren Internetverbindung. Die Pandemie scheint, obwohl sich gerade so viele Menschen anstecken, den ganz großen Schrecken zu verlieren. Zigtausende Menschen infizieren sich jeden Tag und wir könnten demnächst sogar Fallzahlen von bis zu 400.000 täglich bekommen, sagt zumindest der Bundesgesundheitsminister. Doch da eine Infektion mit Omikron oft milder verläuft und sich die meisten Menschen zudem an die Regeln hielten, habe man die Welle unter Kontrolle. Das ist eine gute Nachricht, doch die gilt offenbar nur für die Kliniken, die glücklicherweise noch nicht an ihre Grenzen stoßen. Denn Schulen, Arztpraxen oder auch Busfahrer haben genau diese Grenzen längst erreicht. Ismahin Alboga und André Katschall.
Berlin ist etwas aus dem Takt geraten. Weil viele Busfahrer krank oder in Quarantäne sind, fahren einige Linien nur noch alle 20 statt 10 Minuten. Eine höhere Taktzahl dagegen bei den Ärzten, wie in dieser Praxis im brandenburgischen Wandlitz.
Momentan 38 Grad Fieber, Gliederschmerzen, also eine innere Schlappheit.
Corona-Verdacht, 70 bis 80 Patienten zusätzlich kommen pro Woche deshalb zur Sprechstunde.
Also wir empfinden die Überlastung vor allem in den nicht primär ärztlich-medizinischen Tätigkeiten. Wir kümmern uns um die Patienten, die verunsichert sind, die nicht wissen, was sie machen sollen mit dem positiven Nachweis oder die eben auch diese zusätzliche Bestätigung durch die PCR wünschen. Da gehen uns aber die Kapazitäten aus.
Sie und Ihr Kollege kümmern sich fast nur noch um Corona-Fälle. Auch das Informieren darüber, wenn es gar keine sind, gehört zu den Aufgaben.
Ich wollte noch mal Bescheid sagen, was das Abstrichergebnis mittlerweile eingetroffen ist. Und da sind Sie negativ.
Von der Politik fühlen Sie sich im Stich gelassen. Alle würden von überlasteten Krankenhäusern sprechen, aber um die überlasteten Arztpraxen kümmere sich niemand.
Während bei anderen Leuten Bundeswehr geholfen hat zum Beispiel, haben wir keine Hilfe gekriegt, keine Unterstützung. Wir haben auch keine Milliardenzuwendungen gekriegt wie die deutschen Krankenhäuser. Wir haben zusätzlich geimpft wie die Weltmeister. Unsere Praxis hat 5000 Impfungen im Quartal gemacht, umgesetzt mit ein paar Leutchen, die wir hier haben.
Und die Welle der Neuinfektionen könne noch größer werden, erklärt RKI-Chef Wieler. Omikron zwinge zum Umdenken.
Wir befinden uns in einer neuen Phase der Pandemie. Von Beginn an haben wir die Strategie der Eindämmung, des Schutzes und der Abmilderung verfolgt. Und in der jetzigen Pandemiephase kann aufgrund der extrem hohen Fallzahlen eine Eindämmung nur noch auf die wichtigsten Bereiche konzentriert werden.
Also etwa auf die Gruppe der Pflegeheimbewohner. Diese weist niedrigere Inzidenzen auf als beispielsweise Schüler, wird aber auch seltener getestet. Der Gesundheitsminister zeigt sich zuversichtlich mit Blick auf die nächsten Wochen.
Das ist eine Welle, für die gilt, dass man also die Welle selbst, die pandemische Welle nicht kontrollieren kann. Man kann aber die Folgen kontrollieren. Und das ist unser Ziel. Wir wollen die Folgen minimieren. Das Ziel, was wir ausgegeben haben, auch als Bundesregierung.
In Berlin und anderen Ländern wurden heute die Halbjahreszeugnisse ausgegeben. Nun beginnen die Winterferien. Es wird also weniger getestet werden. Gut möglich, dass zumindest die Inzidenzen unter Kindern und Jugendlichen bald erst einmal sinken.
Ukraine-Konflikt. Die Positionen zwischen Russland und dem Westen scheinen festgefahren. Daran hat heute auch ein Gespräch zwischen Russlands Präsident Putin und dem französischen Staatschef Macron nichts geändert. Der Überblick mit Julia Niharikasen.
Nach Angaben des Kremls wiederholte Putin seine Kritik am Westen. Dieser würde Russlands Forderung nach dem Ende einer NATO-Osterweiterung nicht in Betracht ziehen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg kritisierte, dass Russland ungeachtet des Aufrufs zur Deeskalation weiterhin Truppen in der Grenzregion zur Ukraine zusammenziehe. In einem weiteren Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sicherte Macron am Abend volle Solidarität zu. Mit deutlicher Mehrheit hat der Bundestag den Irak-Einsatz der Bundeswehr um 9 Monate verlängert. Die Bundeswehr beteiligt sich im Irak am internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Syrien ist als Einsatzgebiet nun formal ausgeschlossen. Das hatten die Grünen zur Bedingung für ihre Zustimmung zur Einsatzverlängerung gemacht. Etwa 355 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind im Rahmen des Mandats derzeit in der Region stationiert. Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sind 2021 um 11,5% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dennoch sprach Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen heute im Bundestag von einer schwierigen wirtschaftlichen Aufholphase. Bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts warb er für einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Dieser stehe nicht im Widerspruch zum Wachstum. Vertreter der Opposition kritisierten die Pläne als Gefährdung des Wohlstands und warnten vor sozialer Ungleichheit. Eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele werden in Peking die letzten Vorbereitungen getroffen. Wegen der Pandemie und der aktuellen Omikron-Welle gelten strenge Beschränkungen. In der Nähe der Hauptstadt wurde für 1,2 Millionen Bewohner ein Lockdown verhängt, nachdem neue Corona-Fälle aufgetreten waren. Gestern wurden die olympischen Dörfer an verschiedenen Standorten offiziell eröffnet, wo während der Spiele Athleten aus 20 Ländern wohnen.
Das grüne Gewölbe in Dresden kann seine Pracht auch in Gold und Rot entfalten. Die Kunstsammlung gehörte einst dem legendären sächsischen Kurfürsten August dem Starken und gilt als eine der reichsten Schatzkammern Europas, auch wenn seit einem spektakulären Einbruch vor gut 2 Jahren Diamanten und Brillanten im Wert von weit über 100 Millionen Euro spurlos verschwunden sind und einige der Vitrinen leer bleiben. Die Ganoven aber scheinen gefasst. Mitglieder eines einschlägig bekannten Berliner Familienclans, gegen die heute in Dresden der Prozess begann, während hier nun neue Technik dafür sorgen soll, dass Räuber es nicht noch einmal wagen. Patricia Klima.
Eine Festung mit Wellblechfassade, so wirkt das einstige Residenzschloss Dresden heute. Niemand soll sehen, welche Sicherheitstechnik installiert wird. Innen öffnen die staatlichen Kunstsammlungen wieder ihre Räume, darunter auch die im grünen Gewölbe, der Schatzkammer des Freistaates. Wenige Kilometer davon entfernt beginnt am Landgericht Dresden der Prozess um den spektakulären Millionendiebstahl im grünen Gewölbe.
Das ist sicherlich einer der aufwendigsten Prozesse der letzten Jahre und auch einer der mit dem höchsten Medienecho. Und auch in der Bevölkerung stößt dieses Verfahren natürlich auf besonders großes Interesse.
Vor Gericht stehen 6 junge Männer. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl und schwere Brandstiftung vorgeworfen. Den Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft. Alle 6 sind Mitglieder des polizeibekannten Remo-Clans aus Berlin, einer Großfamilie, die in Teilen der organisierten Kriminalität zugerechnet wird.
Die Berliner Polizei hat mal so ein Schaubild erstellt. Auf diesem Schaubild, wenn man so schätzt, sind da mittlerweile wahrscheinlich 1000 Menschen drauf, nur in Berlin. Natürlich sind von diesen 1000 Menschen nicht alle kriminell, aber es gibt einige Kernfamilien, die sind hochgradig kriminell. Und zu diesen Kernfamilien gehören auch die Angeklagten.
Der in der sächsischen Geschichte beispiellose Einbruch geschieht im November 2019 in den frühen Morgenstunden. Über ein vorher präpariertes Fenstergitter dringen die Einbrecher in das Juwelenzimmer ein. Sie zertrümmern mit einer Axt das Sicherheitsglas der Vitrine. Ihre Beute? Schmuckgarnituren mit insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten. Der Überfall dauert höchstens 8 Minuten. Die Wachleute reagieren spät. Als die Polizei eintrifft, ist der Überfall vorbei. Ein Jahr später kommt es zu ersten Festnahmen. Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Anklage auf DNA-Spuren am Tatort und an einem der Fluchtfahrzeuge. Vollständig aufgeklärt ist der Einbruch aber nicht. Es wird weiter gegen 40 Personen ermittelt, darunter auch Wachpersonal.
Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt weiterhin gegen 4 Wachleute. Gegen 2 dieser Wachleute wurde eine Privatanzeige gestellt. Ihnen wurde vorgeworfen, am Tag des Einbruchs nicht adäquat reagiert zu haben. Diese Ermittlungen dauern an. Die Ermittlungen gegen die 2 weiteren Wachleute sind ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Diesen wurde vorgeworfen, eine Handlung in Bezug auf die Alarmanlage begangen zu haben, die den Einbruch begünstigt haben soll.
Auch nach den gestohlenen Diamantengarnituren wird weiter gesucht. Bislang fehlt von ihnen jede Spur. Doch in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden will man die Hoffnung nicht aufgeben.
Es gibt nach meinem Kenntnisstand keinerlei Belege auch über mögliche Verkäufe von Teilaspekten oder des Gesamten oder Zerstörungen. Und das ist zunächst mal ein sehr gutes Zeichen und könnte einfach eine Grundlage sein für eine wirklich berechtigte Hoffnung. Und es ist ja auch, wenn man in die Kunstgeschichte guckt, gibt es ja in der Tat auch viele, viele Fälle, wo es dann zu einer Rückgewinnung erfolgreich gekommen ist.
Nach circa 4 Stunden ist der erste Prozesstag zu Ende. Bis Ende Oktober ist die Verhandlung angesetzt. Das Dresdner Schloss indes wartet weiter auf die Rückkehr der gestohlenen Juwelen.
Dann schauen wir mit Thomas Ranft noch nach vorn. Sorgt das Wetter am Wochenende für gute Laune?
Bei Meteorologen auf jeden Fall, denn da ist ganz schön was geboten. Es gibt wenig Sonne, dafür aber ein Orkantief. Nadja heißt es und bewegt sich in den nächsten Stunden in unsere Richtung, wird uns über das Wochenende beschäftigen und da sind ganz ordentliche Windgeschwindigkeiten drin. Überall, wo es bunt ist, pfeift der Wind ganz gehörig und die Spitze wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag erwartet und dann haben wir höchste Windgeschwindigkeiten im Sturmbereich, Richtung Küsten sogar orkanartige Böen, auf den Bergen Orkanböen. Wir sehen, im Westen ist es insgesamt etwas weniger, aber selbst da weht der Wind ganz ordentlich und Wind kann zerstörerisch sein. Warum? Weil Luft etwas wiegt. 1 Kilo pro Kubikmeter und wenn ich mich mit meiner Stirnfläche von geschätzt 1,5 Quadratmetern in den Wind stelle, gerade bei Tempo 60, das ist noch lange kein Sturm, da verdränge ich innerhalb einer Minute 1,5 Tonnen Luft. Also da schiebe ich quasi ein Auto weg. Bei Sturm potenziert sich das Ganze nochmal. Also da muss man wirklich gucken. Und jetzt gucken wir mal auf die nächsten 24 Stunden, was denn wettermäßig sich so tut. Wir haben ja in der Zwischenzeit eine ganze Menge Wolken. Im Nordosten schien ja heute noch die Sonne. Das gibt sich jetzt ja schon. Und es kommt Regen auf eine sogenannte Warmfront, die sich im Laufe des Tages übers Land ausbreitet. Im Osten regnet es etwas mehr als im Westen. Und am Nachmittag kommt dann hinter der Warmfront die sogenannte Kaltfront. Und da kann es teilweise sogar auch Gewitter geben. Da regnet es auch kräftiger. Und dann wird der Wind in der Nacht zum Sonntag immer kräftiger. Die Warmfront, die sich jetzt nähert, lässt die Temperaturen ansteigen von Norden. Die Frühtemperaturen morgen schon 7, 8 Grad. Im Januar im Süden ist es noch einigermaßen kalt. Und dann reden wir über Höchstwerte von 12 Grad am Niederrhein beispielsweise. Und etwas kühler ist es noch in Bayern und Baden-Württemberg. Aber das ist schon wirklich bemerkenswert warm. Zum Montag wird es wieder wechselhaft.
Vielen Dank, Thomas Ranft. Mit den Aussichten verabschieden wir uns und machen Platz für einen Tatort aus Dresden. Morgen sehen wir uns wieder. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch und einen guten Start ins Wochenende.